Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglichst, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB. Let's do it!
Hallo und willkommen zurück zu einem neuen YouTube-Video und zurück zu unserer Drei-Länder-Challenge. 2025 bauen wir ein Ferienwohnungsbusiness in drei neuen Ländern auf mit nur 5.000 bis 10.000 Euro Startkapital. Aktuell sind wir im ersten Land in Spanien, genauer gesagt auf Mallorca. Naja, so ganz wie ich es mir vorgestellt habe, ist es jetzt ehrlich gesagt nicht, denn wir haben diese Zeit hier natürlich auch vacationmäßig nutzen wollen oder machen das Ganze auch schon. Aber ehrlich gesagt, es ist ziemlich frisch und kühl hier und die letzten Tage war es auch stürmisch. Heute ist der erste Tag, an dem wirklich die Sonne rauskommt, weshalb ich auch draußen sitze. Aber wie du siehst, ich muss hier auf jeden Fall in Strickjacke und in langer Hose sitzen, weil ansonsten würde ich mir den Arsch abfrieren. Also hoffen wir, dass es mal besser wird die nächsten Tage, während wir hier auch auf die Akquisejagd nach Fincas gehen. Heute gebe ich dir ein Resümee unserer ersten vier Besichtigungstermine. Das waren insgesamt 5 Fincas, die wir hier auf der Insel angeschaut haben. Ich zeige dir, worauf wir achten. Ich rechne auch mal hier 2 Objekte mit dir durch, beziehungsweise gebe dir Insights in die Zahlen, Daten, Fakten unserer Kalkulation. Und wir schauen, ob Ferienvermietung hier auf Mallorca wirklich funktionieren kann oder vielleicht doch eher ein Traum bleibt. Mallorca ist und bleibt ein super interessanter Markt, was das Potenzial für die Ferienvermietung angeht. Hier kommen aber schon mal die ersten Learnings, die wir jetzt die letzten Tage aus der Akquise gewonnen haben. An Besichtigungen zu kommen, ist easy. Ja? Wir haben innerhalb weniger Tage 4 Besichtigungstermine gehabt, 5 Objekte angeschaut. Teilweise wusste der Makler dann gleich schon wieder, okay, da habe ich noch ein Objekt mit Lizenz im Portfolio oder in der Vermittlung. Wollt ihr das am Montag gleich anschauen? Ja, also an Besichtigungen für Objekte mit Lizenzen zu kommen, war bisher nicht schwer. Aber im Endeffekt müssen die Zahlen stimmen. Und wir werden im weiteren Verlauf des Videos sehen, dass Gewinne machen mit dem Rent-to-Rent-Modell hier nicht ohne ist. Weiteres Learning bzw. eher Insight, nur 1% der Interessenten hier für Fincas wollen die Lizenz wirklich selbst nutzen und die Objekte weitervermieten an Gäste. Die Quelle, eine Maklerin, die wir hier kennengelernt haben und mit ihr hatten wir auch eine Besichtigung für eine wunderschöne Finca, die uns das eben so erzählt hat. Ob das jetzt wirklich so repräsentativ ist, darüber lässt sich streiten, aber nachdem wir jetzt einige Tage hier schon auf dem Markt unterwegs sind und so ein bisschen ein Gefühl dafür entwickelt haben, würde ich das Ganze auch tendenziell eher bestätigen, da der Immobilienmarkt hier einfach anders funktioniert. Und auch die anderen Immobilienmakler haben das so in der Art ungefähr weitergegeben. Was hier nämlich eigentlich passiert ist, dass die Fincas zum Beispiel für 3 Monate am Stück von Personen gemietet werden, die vielleicht im Winter in Deutschland oder in Österreich oder der Schweiz entfliehen wollen. Also hauptsächlich wird hier ein Eigennutzer vermietet und der Business Case Rent-to-Rent ist hier so ziemlich gar nicht bekannt in dem Sinne. Oder vielleicht rechnet er sich auch einfach nicht. Wir finden es auf jeden Fall raus, bleib also unbedingt dran. Weiteres Learning, die Makler sind auf jeden Fall immer auskunftsfreudig gewesen hier bisher und vor allem besser informiert als in Deutschland bezüglich zum Beispiel rechtliche Rahmenbedingungen. Unsere Bonität als Mieter war ihnen auf jeden Fall bisher egal. Da wurde nicht gefragt, welchen Track Record wir mitbringen oder welche Hintergrundinfos wir haben, beziehungsweise eben unsere Firma, wie lange wir das Ganze machen etc. War bisher auf jeden Fall nicht relevant. Dafür kennen sich die Makler hier viel besser aus bezüglich den rechtlichen Rahmenbedingungen, also gerade eben, wie das Ganze mit den Lizenzen funktioniert, ob die erneuert werden müssen oder nicht erneuert werden müssen und wie da die generelle Marktlage ist. Und können dir da auch entsprechend Infos geben. In Deutschland beispielsweise kennen sich Makler tendenziell null mit dem Thema Nutzungsänderungen aus oder dass man für eine Wohnung, die noch keine Ferienwohnung offiziell ist, eben eine Nutzungsänderung machen muss. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein Unterschied. Ist aber auch irgendwie logisch für mich, da ja Mallorca ein absoluter Ferienvermietungsmarkt ist beziehungsweise ein Ferienvillenmarkt, wenn man es so sagen möchte. Und da ist es irgendwo auch logisch, dass ja die Experten hier bzw. die Leute im Immobilienbereich so ein bisschen mehr Infos haben. Weiterer Insight, den wir bekommen haben über die Besichtigungen, Pool- und Gartenpflege sind oft schon mit eingepreist oder können dazu gemietet werden. Ein riesiges Plus für die Vermietung auf jeden Fall. Im operativen Betrieb ist es mit der größte Pain, wenn du auf einmal 10.000 Quadratmeter Land pflegen und den Pool reinigen musst, wobei das noch der harmlosere Part ist. Wenn du das also mit dazu buchen kannst und jeden Monat sich zuverlässig darum gekümmert wird, sei es jetzt von den Eigentümern der Firma oder ihrem Personal, dann ist es echt Gold wert und diese Option würde ich immer nutzen. Bisher waren das so 270 bis 400 Euro pro Monat für Garten- und Poolpflege. Kommen wir zu den 4 Besichtigungsterminen und 5 Fincas, die wir angeschaut haben und was für Objekte das waren und was für Insights ich dir dazu mitgeben kann. Ein Objekt davon war on-market, also auf diversen Maklerseiten inseriert. Die 4 restlichen Objekte waren alle off-market, sind also aktuell so im Netz und auch sonst nirgends in der Zeitung oder ähnlichem zu finden. Alle Objekte waren sehr unterschiedlich und von 4 bis 10 Schlafplätzen war alles mit dabei. Objekt Nummer 1, die Finca im Südosten der Insel, mein absoluter Favorit. Ja, ich muss echt sagen, bisher unsere absolute Lieblingsfinca, weil sie einfach der Traum ist. Ja, der Traum, wie man ihn sich vorstellt auf Mallorca. Lustigerweise war das auch schon das Objekt, das uns von Anfang an super gefallen hat und bis jetzt ist es so geblieben. Aber gehen wir mal zu den Fakten. Wenn wir uns die Lage anschauen, die Finca befindet sich in der Nähe von einem beliebten Küstenort, also für Touristen super auch zwecks der Infrastruktur, um schnell einkaufen zu können, um schnell am Meer zu sein. Super schön gelegen auf einer leichten Anhöhe, wie man sich's vorstellt für eine mallorquinische Finca mit Blick auf die Felder und sogar auf einen Berg. Architektur, mallorquinische Bauweise, super traditionell und wunderschön, weil es einfach individuell ist und so oft auch nicht mehr gebaut wird. Ich habe euch hier mal ein ähnliches Bild eingeblendet, weil wir leider keine Fotos machen und veröffentlichen durften von der Besichtigung. Kommen wir zur Ausstattung. Komplett möbliert, guter Standard, sehr gepflegt, nicht das Neueste, aber vollkommen in Ordnung. Und super, weil wir gar nichts investieren müssten, da alles da ist. Maximal ein bisschen Deko für die Fotos sollten wir ergänzen. Krass aber vor allen Dingen, die Finca hat einen Pool, einen Whirlpool, eine Sauna, einen Beachvolleyballplatz, einen Billardtisch, einen Outdoor-Barbecue-Bereich, also kranke Amenities für Gäste. Und was hier definitiv Standard ist bei den Fincas, ist ein Pool und ein Outdoor-Barbecue-Bereich. Was eher schon wieder nicht so unbedingt Standard ist, ist dann ein Whirlpool. Das haben nicht alle Fincas. Auch die Sauna haben nicht alle Fincas und auch ein Sportplatz haben nicht alle Fincas. Also das alles zusammen, das sind schon wirklich krasse Ausstattungsmerkmale, die man teilweise auch auf den Portalen dann wiederum angeben kann. Und dann wird man natürlich auch höher gelistet, je nachdem, was für tolle Ausstattungsmerkmale du hast. Kommen wir zum Preis mit der wichtigste Faktor und leider sehr hoch für 5.900 Euro. Im YouTube-Video letzte Woche habe ich schon erwähnt, dass wir dieses Objekt auch für 5.500 Euro gefunden haben bei einer anderen Maklerseite. Das war auf jeden Fall super interessant, denn wir haben das natürlich angesprochen bei der Besichtigung und die Maklerin wusste das nicht. So ein Preisunterschied von 400 Euro ist natürlich schon relevant und wichtig zu wissen, wo der herkommt. Wir haben dann erfahren, dass diese 400 Euro monatlich für die Pool- und Gartenpflege ist. In dem Fall war der Preisunterschied natürlich plausibel für uns. Weil der Grundmietpreis damit von 5.500 Euro trotzdem leider noch sehr hoch ist, habe ich direkt mal abgefragt, ob der verhandelbar wäre und die Maklerin meinte, wir sollen einfach ein Angebot abgeben. Gut, klang auf jeden Fall erstmal so, als könnte man darüber sprechen. Hier kann ich dir auf jeden Fall auch noch als Insight mitgeben, dass es natürlich auch hier wieder drauf ankommt, wie sehr die Eigentümer darauf angewiesen sind, jetzt dieses Objekt zu vermieten. Wir haben Besichtigungen gehabt, da war eher so der Vibe, nee, wir werden nicht verhandeln, beispielsweise 4.000 Euro Miete wollen wir fix im Monat haben und wenn es halt dann nicht akzeptiert wird vom Mieter, gut, dann ja, weiterziehen. Dann aber hier die Situation, zumindest kam es so rüber, als könnte man über den Preis sprechen. Also auch hier wieder wichtig zu wissen, größere Objekte, luxuriösere und teurere Objekte werden tendenziell immer verhandelt. Das heißt auch hier, wenn du jemals in Mallorca starten möchtest, solltest du nicht mit der Scheu reingehen und einfach diesen Preis, der irgendwo im Internet steht, akzeptieren, sondern immer hinterfragen, verstehen, wie er zusammengesetzt ist, wie zum Beispiel hier eben mit der Pool- und Gartenpflege und natürlich auch versuchen, für dich was rauszuholen. Objekt Nummer 2, die Finca im Osten der Insel. Total mini für eine Finca, eher wie ein Bungalow meiner Meinung nach und eher schlechter Standard, zumal sie für nur 4 Personen ausgelegt ist. Zur Lage kann ich sagen, das Meer ist nicht weit, mehr allerdings dann auch nicht, also es waren keine bekannteren Orte oder so in der Nähe. Die Architektur eher unspektakulär, wie gesagt eher wie ein Bungalow, dafür aber mit einem kleinen Gästehaus nebendran, das so ein bisschen was Besonderes verleiht. Ausstattung? War gut, aber man müsste einiges investieren und vor allem modernisieren. Gerade bei der Deko, Bettwäsche, aber auch die Möbel müsste man sich ein Konzept überlegen, um das Objekt marktgerecht aufzuwerten und dann auch erfolgreich weitervermieten zu können. Denn im Vergleich zum Objekt Nummer 1 war hier das Mobiliar zum Beispiel schon eher billiger, zumindest so wie es gewirkt hat und auch auf den Fotos. Und es gab kein einheitliches Einrichtungskonzept. An der einen Wand hing irgendwie ein Bild von einer Palme, in dem anderen Zimmer dann wieder was ganz anderes. Die Küche war rot, die Bettwäsche blau. Also solche Dinge sind einfach nicht gut. Und vor allen Dingen, wenn man schon relativ hohe Mietpreise hat, dann muss das Objekt einfach gut eingerichtet sein. Ansonsten gab es einen kleinen Garten, Pool und einen Outdoor-Grillbereich, also wieder die Standard-Amenities. Der Preis wurde mit 3.000 Euro Miete monatlich vom Makler weitergegeben. Für den Standard und die nicht so tolle Lage ohne Aussicht und die wenigen Schlafplätze meiner Meinung nach absolut zu hoch. Dazu kommt, dass man die bestehenden Buchungen, die schon für 2025 drin sind, übernehmen muss, die durch die eher moderate Ausstattung natürlich recht niedrig sind. Bedeutet für die Person, die diese Finca übernimmt und fest anmietet, im ersten Jahr machst du tendenziell eher Verlust.
Ja, tatsächlich musste ich jetzt in einer anderen Location weitermachen, weil mir einfach der Ton abgebrochen ist bei der ersten Version. Und deswegen musste ich das Ganze jetzt hier nochmal ergänzen. Ja, nochmal zusammengefasst, ich habe euch unsere ersten Learnings aus der Akquise mitgegeben hier im Video. Und dann habe ich euch die ersten zwei Fincas gezeigt, beziehungsweise davon erzählt, die wir besichtigt haben. Bin so ein bisschen auf die Architektur, die Lage, die Annehmlichkeiten und so weiter eingegangen. Jetzt haben wir ja noch drei andere Fincas besichtigt und auch da wollte ich euch eben ein paar Insights geben zu den Objekten, Vor- und Nachteile der Objekte und wie wir diese einschätzen. Und zwar machen wir weiter mit Finca Nummer 3, die Riesenfinca im Nordosten von Mallorca. Diese Besichtigung kam spontan zustande. Nachdem wir bei Finca Nummer 2 waren, hat der Makler gesagt, er kann uns heute direkt noch nach der Besichtigung ein weiteres Objekt zeigen. Da haben wir natürlich nicht Nein gesagt und sind direkt mit ihm dorthin gefahren. Das Objekt war dann so circa 15 Minuten mit dem Auto von der kleinen Finca, die ich euch vorgestellt habe. Und angekommen im Ort sind wir dann auch schon von der Straße direkt eingebogen in die Einfahrt von der Finca. Ein Tor hat sich geöffnet. Und wir sind in den Innenhof gefahren und ein Riesenhaus, das von außen auch gleich schon so ein bisschen älter gewirkt hat, hat uns dort erwartet. Als wir dann ins Haus rein sind, war dort auch schon ein fleißiger Housekeeping-Trupp im Gange, also irgendwie 10 Mädels oder so, die dort sauber gemacht haben. Ein paar haben Geschirr gewaschen, ein paar haben Besteck poliert, ein paar haben Betten gemacht. Also für so ein Haus brauchst du einen wahnsinnig großen Housekeeping-Trupp, aber das Haus hat auch in dem Fall 16 Schlafplätze gehabt, also eine Fläche, die ist natürlich wahnsinnig aufwendig in der Reinigung. Zur Lage kann ich sagen, dass wir eben durch den Ort gefahren sind und dann direkt neben einer Hauptstraße oder relativ großen Straße dann eingebogen sind in die Einfahrt von der Finca. Hat mir jetzt gar nicht gefallen, weil sie sich einfach direkt an der Straße befindet. Das ist ein wahnsinnig wichtiges Kriterium für Gäste und ich fand es auch einfach so vom ganzen Vibe nicht schön. Für mich gehört es zum Vibe von der mallorquinischen Finca, dass die irgendwo im Nirgendwo ist, aber trotzdem natürlich noch gut mit dem Auto erreicht werden kann von der Stadt aus. Die Architektur ist in dem Fall eher wieder mallorquinisch traditionell gewesen, allerdings nicht so schön wie Objekt Nummer 1. Und was hier ganz cool war, wir haben im Poolbereich nochmal ein extra Poolhaus gehabt mit drei weiteren Schlafzimmern. Also man hat hier auch die Möglichkeit, ein paar Leute oder einen Teil von der Gruppe abzutrennen vom Rest der Gruppe, also vom Haupthaus. Und das fand ich, hat wieder sowas ganz Cooles gehabt. Kommen wir jetzt zur Ausstattung. Als wir direkt ins Objekt reingelaufen sind, war alles schon recht dunkel, alt, einfach nicht mehr so zeitgemäß. Im Wohnbereich war auch Teppichboden, alte Sessel. Also man hat einfach sofort gesehen, okay, da wurde jetzt schon länger nichts mehr erneuert und investiert. An sich ein schönes Haus, insgesamt aber schon ziemlich dunkel. Und es hat nicht so einladend gewirkt. Hat aber auch natürlich was mit den älteren Möbeln zu tun gehabt, die auch irgendwie so ein bisschen erdrückend wirken, wenn es so altes Holz ist und alte Bauweise. Wichtig ist natürlich, wenn man schon so viel Miete bezahlt für so ein Objekt oder eben diesen Aufwand betreibt und auch das Risiko eingeht, so eine Finca zu vermieten, dass es einfach dem Standard 2025 entspricht. Und das war hier nicht der Fall. Wenn wir jetzt für viel Miete ein Objekt anmieten und dann auch noch super viel in die Möbel und in den Boden und investieren müssen, dann ist das natürlich ein Wahnsinnsinvestment und auch ein höheres Risiko am Ende des Tages, weil dieses Investment musst du erstmal natürlich wieder amortisieren. Jetzt haben wir hier ja in dem Objekt 16 Schlafplätze. Hier kann es natürlich auch sein, dass man so eine Finca mit bisschen älterem Standard trotzdem gut vermietet bekommt, weil eben 16 Schlafplätze schon wieder so eine Nische ist, die findet man nicht so oft als Gruppe. Und trotzdem ist es in der Vermarktung natürlich nochmal eine extra Herausforderung, weil wie oft verreisen Gruppen von 16 Personen? Auf einer Insel wie Mallorca sicherlich öfter und trotzdem darf man das nicht unterschätzen. Und was den Außenbereich für mich komplett abgewertet hat, war, dass um den Pool herum Kunstrasen gelegt wurde. Das hat einfach farblich, optisch, visuell überhaupt nicht schön ausgesehen und hat das Ganze auch eher so künstlich und billig wirken lassen. Wird tatsächlich leider öfter auf Mallorca gemacht. Wir haben es jetzt schon bei ein paar Fincas gesehen, dass eben Kunstrasen im Außenbereich gelegt wurde. Aber es ist einfach nicht das Gleiche, wie wenn es wirklich echte Pflanzen sind, echter Rasen, echter Boden. Ja, und da muss ich dann sagen, das ist bei mir auf jeden Fall raus. Ja, kommen wir zum Preis. Auf jeden Fall hier definitiv wieder das K.O.-Kriterium. Denn der Makler hat noch keinen genauen Preis nennen können, weil das ja auch so spontan reinkam bei ihm. Aber er sagte dann mindestens 7.000 Euro aufwärts, weil natürlich hier das Objekt auch riesengroß ist. Aber wie gesagt, man muss wahnsinnig viel investieren. Erstmal schauen, dass man das wieder auf Standard bringt. Ja. Und auch der neuere Teil vom Haus, das war im Poolhaus, da war schon ein bisschen neuer ausgestattet, war einfach recht billige Qualität. Und eine Gruppe von 16 Personen, die dann für recht viel Geld so ein Haus mietet, die hat schon gewisse Ansprüche. Das bedeutet, wir müssten dort als Mieter auch erstmal wieder eine ganz schöne Summe reinstecken, die wir dann vielleicht erst in ein, sogar zwei Jahren amortisiert hätten. Und ja, ist kein so ganz attraktiver Business Case. Vor allem für den Standard ist der Preis absolut viel zu hoch. Und wenn man bedenkt, dass es sich direkt an der Straße befindet, keine Aussicht hat, nicht besonders viele besondere Annehmlichkeiten hat etc. Kommen wir zu Objekt Nummer 4, die geheime mallorquinische Finca. Ähnlich schön wie Objekt Nummer 1, aber immer noch nicht ganz so schön. Kann immer noch nicht ganz so mithalten. Kommen wir zur Lage. Geheime Finca habe ich das Objekt genannt, weil wir hatten weder Fotos und auch keine Adresse am Anfang. Ja, das heißt, wir haben uns mit der Maklerin bei ihrem Büro getroffen im Stadtzentrum und sind dann von dort aus mit der Maklerin im Auto zum Objekt gefahren. So können also Besichtigungen auf Mallorca auch ablaufen, dass du einfach nur Koordinaten hast oder noch nicht mal die Koordinaten hast. Selbst die Maklerin wusste nicht genau, wo das Objekt ist oder nicht mehr. Und die Eigentümerin ist dann vorausgefahren, wir sind hinterher und sind dann erstmal bestimmt 10, 15 Minuten erstmal aus der Stadt raus und dann über einen Feldweg quer durch die Pampa zigtausendmal abgebogen, dann kam uns so ein riesen LKW entgegen, wir mussten erstmal wieder wenden, um den LKW vorbeizulassen. Also, warum ich das so im Detail beschreibe, es ist zwar wiederum ganz cool, dass es so in der Pampa liegt, auf der anderen Seite war hier die Zufahrt nicht gut. Ja, also von der Lage her cool, weil es ruhig war, aber die Zufahrt war wirklich nicht gut, weil man wirklich komplett über einen Feldweg gefahren ist. Und in der Regel, also bei den anderen Finkas war es so, dass man trotzdem über ganz normale geteerte Straßen gefahren ist. Teilweise gab es ein paar Schlaglöcher oder so, aber man konnte trotzdem ganz bequem über normale geteerte Straßen fahren und dann vielleicht nur noch mal kurz über einen Feldweg. Und hier war es wirklich 10, 15 Minuten durch die Felder und auch durch schmale Straßen. Und das ist einfach nicht ganz so komfortabel für Touristen. Ja? Also wenn die teilweise auch mit einem Mietwagen kommen, der vielleicht jetzt nicht so Offroad geeignet ist, und dann fährst du da erstmal ewig lang über einen Feldweg. Und zum spontan schnell einkaufen gehen, musst du wieder ewig lang mit 30 km/h über einen Feldweg fahren. Das ist nicht so geil. Ja, und dafür haben wir einfach schon zu viel Erfahrung mit Gästen. Und auf der einen Seite lieben sie das Ländliche und das Ruhige und die Natur. Auf der anderen Seite muss es auch so komfortabel sein, dass man innerhalb weniger Minuten beim Supermarkt ist. Na, die Infrastruktur, die man einfach heutzutage so braucht, in der Nähe hat. Das heißt, das ist hier definitiv ein ganz klarer Minuspunkt gewesen. Von der Architektur her war es hier auch wieder mallorquinisch traditionell. Und es hat mir sehr gut gefallen. Allerdings der Außenbereich, der ist ja super wichtig für so eine Finca. Ja, und in dem Fall war es keine schöne Kombination Haupthaus mit Außenbereich, sondern der Pool war ein bisschen weiter weggelegen vom Haupthaus. Also man kann das nicht zusammen fotografieren, nur mit einer Drohnenaufnahme. Und gerade das ist doch nochmal für die Fotos irgendwie super wichtig, dass man gleich sieht, ah, da ist der Pool direkt vorm Haus. Und also es wirkt einfach schöner, wenn es so ein bisschen näher beieinander ist. Es wirkt schnuckliger, gemütlicher. Und das hat mir da nicht so gefallen. Man kann trotzdem definitiv damit arbeiten. War für mich ein kleiner Minuspunkt. Die Ausstattung war auf jeden Fall gut. Es war wieder alles möbliert. Der Standard war in Ordnung. Man müsste aber hier ein bisschen mehr aufwerten. Also hier und da na, vielleicht ein Möbelstück ersetzen, vielleicht ein bisschen die Deko ersetzen. Ein kleines bisschen mehr zu tun als bei Objekt Nummer 1, aber insgesamt voll in Ordnung vom Standard her und man könnte damit arbeiten. Ein Minuspunkt war hier bei der Ausstattung, dass nicht in jedem Raum eine Klimaanlage verfügbar war. Und das ist natürlich auf einer Insel wie Mallorca bei den Ansprüchen der Gäste heutzutage und bei einem gewissen Preissegment natürlich auch absolutes Must-Have. Kommen wir zur Miete. Die beträgt 5.000 Euro im Monat, also wieder auch hier sehr ähnlich zum Objekt Nummer 1. Und wenn man überlegt, dass diese Objekte sehr vergleichbar sind miteinander oder sehr gut vergleichbar sind, auch von den Annehmlichkeiten her etc., wobei Objekt Nummer 1 noch mal ein bisschen mehr hatte, dann macht dieser Preisunterschied von 500 Euro auf jeden Fall Sinn. Also die Finca Nummer 1 hat ja 5.500 Basismiete gehabt und diese hier 5.000. Und insofern sind das dann doch marktgerechte Preise definitiv. Bei diesem Objekt wurde tatsächlich auch kommuniziert, dass in diesen 5.000 Euro Miete die Lizenz mit inbegriffen ist. Also das war das einzige Objekt, in dem wirklich diese Lizenz mit 10.000 Euro im Jahr angegeben wurde und dann praktisch direkt an den Mieter weitergegeben wurde. Bei den anderen wurde es zumindest so nicht kommuniziert, sicherlich aber auch irgendwo mit eingepreist. Und was hier in dem Fall auch interessant war, die Lizenz, da habe ich nämlich danach gefragt, die kann nicht auslaufen, denn die wurde vor 2015 ausgestellt. Und dann hat man nämlich Bestandsschutz. Also es gibt ja immer wieder Gesetzesänderungen und alle Lizenzen, die bis 2015 ausgestellt wurden, die können wohl nicht verfallen, sondern die bestehen dann sozusagen für immer und uneingeschränkt. Und mittlerweile, wenn man neuere Lizenzen hat, da muss man die eben permanent erneuern und. Und man hat natürlich hier auch das Risiko, dass es mal sein kann, dass die Lizenz nicht mehr verlängert wird. Und zu guter Letzt kommen wir zu Finca Nummer 5. Denkmalgeschützte Finca mit alter Mühle. Das war das einzige Objekt, das kernsaniert ist, das wir besichtigt haben. Und als wir dort ankamen, waren auch noch alle Handwerker zugange. Also das soll wohl in den nächsten 4 Wochen fertiggestellt werden komplett. Und insofern hätte man hier natürlich ein niegelnagelneues Objekt, was auch immer super ist. Wie gesagt, Standard 2025, die Gäste mögen es doch lieber neuer in einem sehr, sehr guten Zustand. Und dementsprechend ist das schon mal eine sehr gute Basis. Diese Besichtigung haben wir auch wieder off-market bekommen und zwar auch wieder über den Makler, der uns schon die kleine Finca gezeigt hat und dann das Objekt mit den 16 Schlafplätzen. Und da hat er uns gesagt, hey, ich habe da noch mal ein Objekt, ich kläre das ab mit der Besichtigung und dann 2 Tage später haben wir uns bei diesem Objekt Nummer 5 getroffen. Was hier ein Minuspunkt bei dem Objekt ist, es hat nur 5 Schlafplätze bzw. eine beschränkte Lizenz. Ein kleiner Minuspunkt bei dem Objekt ist, dass es nicht für eine so große Gruppe ausgelegt ist. Also wir präferieren auf jeden Fall alles zwischen 6 und 10 Personen und in dem Fall waren es 5 Schlafplätze bzw. die Lizenz ist beschränkt auf 5 Personen. So wurde es zumindest erstmal weitergegeben. Und dementsprechend bietet das natürlich dann preislich nicht ganz so viel Potenzial, weil der Preis, den du pro Nacht aufrufen kannst, natürlich wird er irgendwo durch die Lage und das Objekt definiert, ja, aber auch durch die Personen, die dort übernachten können, weil, kannst du dir ja selber ausrechnen, eine Gruppe von 5 teilt sich, keine Ahnung, 5.000 Euro durch 5 und dann zahlt jeder 1.000 Euro und bei 10 Leuten ist es halt schon nur noch die Hälfte und dementsprechend ist es hier super wichtig, dass man möglichst viele Schlafplätze anbietet, aber Achtung, auch nicht zu viele, da dann die Vermarktung auch wieder zu schwierig werden kann. Ne? Deswegen habe ich das vorhin erwähnt bei den 16 Schlafplätzen, dass man das nicht unterschätzen darf. Aber 6 bis 10, 6 bis 12 Personen, das ist so eine Größe, die man definitiv gut vermarktet bekommt, vor allem auf einer Insel wie Mallorca, wo ja viele Familien, viele Freundesgruppen, viele Firmen und so weiter hinkommen. Zur Lage kann ich sagen, war ganz interessant, war auf jeden Fall einfach zu finden und hat sich direkt am Stadtrand befunden. Und dann hatte man aber vom Objekt aus, von der Terrasse und der Pool Area, einen Weitblick auf die Felder außenrum. Also man hat diese Kombination Stadt und Land und damit eine gute Infrastruktur für die Gäste. Man hat Cafés, Bars, Restaurants direkt im Ort und kann trotzdem dann in die Felder und in die Natur, wenn man das möchte. Architektur hat mir auch gut gefallen. Wenn man reinkam, war es so ein bisschen wie ein Weinkeller, also wie so ein Gewölbekeller. Und alles natürlich eben jetzt kernsaniert. Das hat es natürlich noch mal schöner gemacht, weil man hat diesen alten Stil, diese alte Architektur, die erhalten wurde und das kombiniert dann mit neuem Gemäuer sozusagen, neuer Farbe, neuem frischen Duft. Das ist natürlich ganz praktisch. Bei der Ausstattung wurde uns mitgeteilt, dass der Eigentümer das Objekt wieder komplett möblieren wird. Als wir nämlich da waren, da waren natürlich die ganzen Räume leer, weil die Handwerker noch zugange sind. Aber es wird wohl komplett möbliert vom Eigentümer. Das heißt, auch hier sollten wir das Objekt anmieten, hätten wir ein komplettes, fertiges Objekt wieder, sogar mit niegelnagelneuen Möbeln. Also in dem Fall eine gute Basis für die Vermietung. Und was ausstattungsmäßig bei dem Objekt gut war, es hat zwar nicht so viele Annehmlichkeiten im Außenbereich, dafür aber einen kleineren Außenbereich mit dem wichtigsten Ausstattungsmerkmal, nämlich der Pool. Der darf definitiv nicht fehlen, ansonsten bist du hier nicht wettbewerbsfähig. Aber eben nicht so viel Garten und Felder und sonstige Dinge zu bewirtschaften außenrum. Und das senkt natürlich dann wiederum die Nebenkosten bzw. die Instandhaltungskosten. Preislich ist es bei der Finca so, dass sie bei 4.000 Euro Miete monatlich angesetzt ist. Also schon eher teurer. Ich meine, jetzt haben wir natürlich hier weniger Schlafplätze. Das ist definitiv ein Minuspunkt, weil, wie ich gerade gesagt habe, wird vor allen Dingen auch der Nachtpreis mit der Anzahl der Personen, die dort schlafen können, definiert, beziehungsweise du hast da mehr Spielraum beim Pricing. Auf der anderen Seite haben wir auch ein neues Objekt, ja, das komplett kernsaniert ist Und was hier super interessant war, der Eigentümer hat gesagt, okay, der Mietpreis wird jetzt erstmal 4.000 Euro sein im ersten Jahr, weil wir etwas später starten können in die Saison durch die Sanierung, durch die Renovierung, durch die Möblierung, die einfach jetzt noch ein paar Wochen dauert. Und im Folgejahr wäre dann die Miete 5.000 Euro. Und ein ganz, ganz spannender Insight hat sich hieraus auch noch ergeben, nämlich, dass der Eigentümer das Objekt nur in der Hauptsaison fest vermietet an einen Betreiber oder an einen Mieter wie uns beispielsweise, der die Lizenz nutzen möchte. Und im Winter wird der Eigentümer dort selber leben bzw. das Objekt bewohnen. Das heißt, man hat jetzt hier den Business Case, dass eben dieses Objekt nur von April bis Oktober zum Beispiel an dich vermietet wird. Das Ganze ist auch noch verhandelbar, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Und dann wird das Ganze nämlich interessant, denn hier ist definitiv die beste Saison die Hauptsaison. Ja, und vor allen Dingen hier natürlich nochmal umso stärker als jetzt in einem Markt wie in Deutschland oder so, weil in Deutschland hast du auch einen starken Winter und hier hast du aber nur die starke Hauptsaison im Sommer. Ja, und damit ist das natürlich ein interessanter Case, den wir uns definitiv näher anschauen. So, das war jetzt der Teil, den es mir leider mit dem Ton verhauen hat, der gefehlt hat und dementsprechend gehen wir jetzt weiter mit der Kalkulation im Video und schauen uns mal eben bei zwei Objekten an, wie das Ganze aussehen würde, wenn wir jetzt hier ganzjährig anmieten, beziehungsweise wenn wir nur in der Hauptsaison anmieten und ja, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Es ist auf jeden Fall super spannend, was ich euch da zeige. Für die erste Kalkulation zeige ich dir mal hier unser Lieblingsobjekt, das ich ja jetzt schon hier mehrmals im Video erwähnt habe, weil wir natürlich auch hier überlegen, was für ein Angebot wir machen können, da die Maklerin ja auch gesagt hat, macht einfach mal ein Angebot für die Miete, die ihr bezahlen möchtet. Und da müssen wir das Ganze natürlich ordentlich durchkalkulieren. So, und jetzt schauen wir uns den Case mal an, wie wir es normalerweise in Deutschland machen, dass wir nämlich ein Objekt ganzjährig fest anmieten, also als Dauermieter, und dann natürlich auch jeden Monat die fixe Miete bezahlen. Wie gesagt, das Objekt ist recht teuer. Wir haben hier eine Grundmiete von 5.500 Euro und du siehst hier in der Kalkulation schon mal eben, dass ich das so eingetragen habe. Dann habe ich ja vorhin noch erwähnt, die 400 Euro für Pool- und Gartenpflege, die wir definitiv mitnehmen würden, denn das Grundstück ist riesengroß. Und wenn wir da einfach schon einen zuverlässigen Partner haben oder das Ganze sogar über die Eigentümer läuft, bin ich ehrlich gesagt sehr happy damit. Diese Kosten habe ich natürlich auch schon mit eingetragen in der Kalkulation, plus weitere Nebenkosten von 500 Euro, denn wir haben ja natürlich auch Heizung und Wasser, ne? Also die klassischen Nebenkosten, die hier hinzukommen. Strom habe ich als Extraposition mit dazu und was man jetzt natürlich nicht vernachlässigen darf, so ein Riesenobjekt dauert Stunden zu reinigen. Wir haben ja vergleichbare Objekte in Deutschland von der Größe. Da liegt die Reinigungsdauer immer bei 4 bis 6 Stunden. Nur hier haben wir jetzt natürlich noch größere Außenbereiche mit dabei. Wenn der Garten und der Pool gepflegt wird, okay, aber auch die Sauna, der Whirlpool müssen sauber gemacht werden, was dann eben nicht in dieser 400-Euro-Pauschale mit dabei ist. Der Outdoor-Barbecue-Bereich, der Grill. Na, also das ist alles ein immenser Reinigungsaufwand, der vermutlich dann sogar 4 bis 6 Stunden übersteigen könnte, je nachdem, was alles zu tun ist. Und das haut natürlich richtig rein. Natürlich habe ich mich schlau gemacht, was für Reinigungskosten hier auf Mallorca realistisch sind, für eben Reinigung und Wäsche. Und tatsächlich sind die gar nicht mal so viel niedriger als in Deutschland. Deswegen habe ich mal hier 250 Euro gesamt für Reinigung und Wäsche für einen Aufenthalt, also für eine Endreinigung angenommen. Und damit siehst du, liegen wir bei den Reinigungskosten alleine schon jeden Monat bei um die 1.000 Euro. Ich werde jetzt hier bei den Ausgaben nicht auf jede noch so Mini-Kostenposition eingehen. Natürlich haben wir alles Wichtige bedacht, auch zum Beispiel hier noch die Verbrauchsartikel im Betrieb, wie Toilettenpapier etc. und die Tools, die wir für die Automatisierung benötigen, sowie alle weiteren Kosten, die relevant im Betrieb sind. Festhalten können wir auf jeden Fall, wir haben 110.000 Euro Kosten im Jahr nur für dieses Objekt. Das ist schon mal jede Menge und erfordert natürlich umso höhere Einnahmen, dass sich überhaupt dieser Business Case lohnt. Gehen wir also auf die Einnahmenseite und schauen mal, was so möglich ist. Was ist hier erstmal wichtig zu sagen? Natürlich, wenn man in einen Markt geht, macht man eine Analyse und schaut, was ist durchschnittlich an Auslastung übers Jahr möglich. Auf Mallorca ist wohl eine Auslastung von ca. 38-50% übers Jahr möglich. Ja, gemäß den Quellen im Internet. Jetzt ist es natürlich immer so, wir haben auch in Deutschland zum Beispiel Märkte, da sagt die Tourismusstatistik, da ist nur 40% übers Jahr möglich. Wir schaffen aber 60-70%, auch in saisonaleren Märkten wie Schwarzwald und Chiemgau zum Beispiel. Nichtsdestotrotz ist jetzt natürlich ein Land wie Spanien bzw. explizit hier Mallorca ein absolutes Ferienland oder Ferieninsel.
Und diese Saisonalität, die dabei entsteht, ja, dass Leute zum Beispiel wirklich hauptsächlich in der Hauptsaison kommen, die darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Und die sehen wir auch definitiv hier in der Kalkulation. Wir haben jetzt trotzdem natürlich eine Auslastung angenommen, die minimal positiver ist als die vom Markt. Weil wie gesagt, wir haben auch in Deutschland entsprechende Erfahrungswerte und wir kriegen die Auslastung immer etwas nach oben gepusht durch unterschiedliche Dinge, wie zum Beispiel auch Pricing, worauf ich gleich eingehen werde. Aber es ist noch immer sehr realistisch und konservativ gerechnet. Und zwar haben wir jetzt 56% Auslastung übers Jahr angenommen. Du siehst hier in der Kalkulation eben entsprechend, dass natürlich in den Nebensaisonmonaten die Auslastung dann niedriger ist und dann eben aber in der Hauptsaison umso höher. Wenn du uns schon länger folgst, dann weißt du, dass wir immer konservativer rechnen, um eben hier nicht ein Objekt zu akquirieren, das vielleicht toll aussieht, das vielleicht super schick ist und an einem tollen Standort ist, aber sich hinten raus gar nicht rechnen kann. Und deswegen machen wir das Ganze natürlich auch hier auf Mallorca so und setzen auch die Preise und die Aufenthaltsdauern und auch die Auslastung so an, wie wir es wirklich realistisch abschätzen können, was natürlich auch der Markt an Zahlen, Daten, Fakten gibt und was wir an Erfahrungswerten mit reinbringen können. Schauen wir uns die Aufenthaltsdauern an. Die gehen ja natürlich auch noch mit der Auslastung einher. Und da ist es so, dass wir natürlich in der Hauptsaison wieder lange Aufenthaltsdauern haben, also so circa 5 bis 7 Nächte und in der Nebensaison kürzere Aufenthaltsdauern. Und auch das ist hier in der Kalkulation abgebildet. Die Aufenthaltsdauer ist explizit natürlich für die Betriebskosten wie Reinigung relevant, weil wir natürlich dann, je mehr kürzere Aufenthalte wir haben, auch mehr Reinigungskosten etc. haben und bei längeren Aufenthalten weniger. Deswegen ist das natürlich ein Faktor, der auch unbedingt mit in die Kalkulation rein muss. Und jetzt kommen wir zum umsatzrelevanten Faktor, nämlich der Nachtpreis. Ja, und in Kombination mit der Auslastung definiert dann natürlich der Nachtpreis entsprechend auch den Umsatz. Was haben wir beim Nachtpreis gemacht? Wir haben uns den Markt angeschaut, den aktuellen Wettbewerb, der auch Bewertungen hat, der also offensichtlich irgendwie schon erfolgreich läuft und auch gebucht wird. Ja, und haben da entsprechend die Nachtpreise analysiert. Wir haben geguckt, ist der Wettbewerber besser oder schlechter als wir und haben entsprechend dann unseren Preis für die Kalkulation angenommen. Hier ist es natürlich auch wieder so, dass du in der Hauptsaison einen recht hohen Preis annehmen kannst, in der Nebensaison einen umso niedrigeren Nachtpreis. Und das nennt sich ja eben auch dynamisches Pricing, was wir ja schon sehr erfolgreich machen, auch in Deutschland, und was mittlerweile immer gemacht werden muss. Viele traditionelle Gastgeber haben halt eben viele Jahrzehnte mit statischem Pricing gearbeitet, also haben nicht diese Dynamik gehabt, sondern eben fix gesagt Hauptsaison, das sind zum Beispiel 300 Euro die Nacht. Und das funktioniert einfach heutzutage nicht mehr. Denn nur wenn du dynamisches Pricing nutzt, bist du in der Lage, auch in der Nebensaison deinen Kalender einigermaßen noch zu füllen und in der Hauptsaison kein Geld auf dem Tisch liegen zu lassen, weil du zu billig bist. So, was sehen wir auf der Einnahmenseite? Wir haben 112.000 Euro Umsatz im Jahr. Und wenn wir uns dann unser Ergebnis anschauen, ja, dann ist das eher mager. Mit den Zahlen, Daten, Fakten Stand jetzt würden wir übers Jahr gesehen mit dieser Finca 2.700 Euro Gewinn machen. Ist es ein guter Deal? Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir das verneinen können. Nein, es ist kein guter Deal. Denn wenn man anschaut, dieses Kostenrisiko, dieses Aufwandsrisiko, ja, für einen Gewinn von 2.700 Euro in einem Jahr über 12 Monate, dass das wenig Sinn macht, dafür den Aufwand auf sich zu nehmen, das Risiko auf sich zu nehmen, jeden Monat 5.500 Euro Miete, plus das ganze Personalsourcing etc., ja, plus du hast natürlich hier nochmal das Thema mit den Gästen, dass du bei einem exklusiveren Objekt auch einen besseren Service bieten musst als bei einer durchschnittlichen Ferienwohnung und du damit natürlich auch sehr stark angewiesen bist auf 5-Sterne-Bewertungen und einen sehr guten Service. Also insgesamt ein betreuungsintensiveres Objekt, das du hier dann eben mit einem hohen Risiko hast, das dir aber dafür einen viel zu niedrigen Gewinn gibt. Wir können also schon mal festhalten, dieses Objekt zu dem Mietpreis, wenn er nicht noch runterverhandelt wird, übers ganze Jahr anzumieten, macht keinen Sinn. Das wäre auf jeden Fall ein schlechtes Investment, wenn wir sagen, wir möchten hier mit dem Rent-to-Rent-Modell lukrative Gewinne erzielen. Nein, keine Empfehlung. Nicht für dich, nicht für uns. Machen wir so natürlich auf jeden Fall nicht. Jetzt habe ich es ja schon angesprochen, wenn der Preis nicht runterverhandelt wird. Ja, also jetzt kannst du natürlich schon erahnen, bei so einem Gewinn, der ja schon recht klein ist, da müsste die Miete schon signifikant runtergehandelt werden, um ihn dann ordentlich zu pushen übers Jahr. Da werden wir letztendlich sehen, ob wir noch ein Mietpreisangebot machen oder ob es denn hier einfach keinen Sinn macht und das Objekt leider abgelehnt werden muss. Was ich dir hier aber auf jeden Fall noch zeigen möchte, und zwar habe ich es ja vorhin schon bei der einen Besichtigung erwähnt, dass das Objekt nur in der Hauptsaison fest vermietet wird.
Wenn wir uns jetzt also den Business Case anschauen, dass wir diese wunderschöne Finca nur diese 6 Monate im Jahr ungefähr in der absoluten Hauptsaison anmieten, wo hier absolut Halligalli ist, dann sieht das Ganze schon anders aus. Und das möchte ich dir jetzt einmal noch zeigen. Von den Maklern haben wir den Insight, dass die Hauptsaison hier so im April startet und bis Ende Oktober geht ungefähr. Ja? Angenommen, wir würden also in dieser Zeit das Objekt fix anmieten, dann würde das Ganze gewinntechnisch wie folgt aussehen. 29.000 Euro Gewinn, wenn wir von April bis Ende Oktober das Objekt anmieten und vermieten. Das klingt doch schon mal nach einem ganz anderen Business Case, oder? Jetzt ist es natürlich so, dass man sich überlegen muss, möchte ich diesen Aufwand betreiben, das Objekt anzumieten, alles aufzusetzen, den Betrieb. Also dadurch, dass das Objekt nicht möbliert ist, ich nicht mehr viel investieren muss, vielleicht nur ein paar Dinge wie Zugangssystem und so weiter klären muss, ist es absolut überschaubar vom Aufwand her. Ja? Das ist aber natürlich eine Entscheidungssache dann und auch eine Frage, was man wirklich bezweckt, damit das hier zu machen. Wir werden uns auf jeden Fall überlegen in den nächsten Tagen, wie wir das Ganze hier aufstellen möchten, ob so ein Business Case für uns interessant ist. Was wir aber definitiv festhalten können, ist, dass die Vermietung in der Hauptsaison Sinn macht. Vor allen Dingen, wenn du schnelles Geld machen möchtest. Also wenn du in einer Saison einfach schön absahnen und dieses Cash mitnehmen möchtest, um damit dann vielleicht wieder ein anderes Investment zu tätigen, dann kann das Ganze schon sehr viel Spaß machen. Wenn du das aber dann natürlich immer wiederholen möchtest oder das irgendwie dein Hauptbusiness ist, dann ist das natürlich irgendwo ein bisschen unsicher, weil du jedes Jahr wieder irgendwie dann aufs Neue gucken musst nach Objekten, womöglich dieses Objekt nicht mehr verfügbar ist, weil es dann jemand anders gemietet hat. Also du hast hier ja natürlich keine Sicherheit, dass dieses Objekt wieder dir zusteht, es sei denn, du findest da irgendwie vertraglich eine Basis mit den Eigentümern, was ich aber Stand jetzt eher für unrealistisch halte. Steigen wir mal noch in eine zweite Kalkulation ein, und zwar von der geheimen Finca, die sehr vergleichbar mit unserer Favoriten-Finca, der Nummer 1 ist. Was wir hier allerdings haben, ist einen niedrigeren Mietpreis. 5.000 Euro Miete im Monat möchten die Eigentümer haben. Und das ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, 500 Euro weniger für ein vergleichbares Objekt. Dann haben wir das Thema Pool- und Gartenpflege, haben auch hier die Eigentümer uns angeboten, aber diesmal mit 270 Euro, also auch nochmal signifikant günstiger als bei dem anderen Objekt. Da wollten sie 400 Euro haben. Diese ganzen Zahlen, Daten, Fakten habe ich hier wieder eingetragen. Die Reinigungskosten ziemlich ähnlich wie beim anderen Objekt. Also von der Größe her und so weiter ist das Objekt eigentlich vergleichbar. Und deswegen auch hier die 250 Euro. Auch die restlichen Nebenkosten und Betriebskosten sind hier gleich geblieben wie beim anderen Objekt. Mit dieser Situation kommen wir hier auf jeden Fall auf etwas niedrigere Gesamtkosten im Jahr, aber immer noch über 100.000 Euro, ca. 102.000 Euro für dieses Objekt im Jahr. Gehen wir auf die Einnahmenseite, und was ich hier auf jeden Fall gleich gelassen habe, ist auch wieder Auslastung und Aufenthaltsdauern. Die Situation wird ähnlich sein. Das Objekt ist im Endeffekt, wie gesagt, vergleichbar. Auch die Personenanzahl ist vergleichbar und auch deswegen sind die Preise ähnlich. Was ich aber hier bei den Preisen gemacht habe, der Standard ist natürlich etwas schlechter in dem Haus als bei der Finca Nummer 1, weshalb ich hier auch die Nachtpreise etwas leicht nach unten korrigiert habe, um wieder ein realistisches Bild zu erzeugen. Und im Ergebnis sehen wir direkt, dass hier dieser Unterschied von den 500 Euro Miete weniger im Monat und die niedrigeren Kosten für Pool- und Gartenpflege auf jeden Fall schon wirklich das Ergebnis krass verbessern. Also wir haben hier immerhin übers Jahr über 6.000 Euro Gewinn, was wir mit diesem Objekt machen würden. Angenommen, wir würden es ganzjährig anmieten. Lohnt es sich für 6.500 dieses hohe Kostenrisiko von 100.000 Euro einzugehen? Tendenziell lautet ja immer die Faustregel im Business, je höher das Risiko und je höher der Einsatz, umso höher der Outcome. Und wenn das natürlich hier nicht gegeben ist und du für so einen riesen Input so einen niedrigen Output hast, lohnt es sich tendenziell eher nicht. Am Ende des Tages ist es eine Entscheidungssache und es kommt darauf an, in welcher strategischen Richtung man sowas eben macht im Business. Aber auch dieser Deal eher nicht ganz so interessant tatsächlich. Angenommen, wir würden jetzt also auch bei dieser Finca wieder anbieten, dass wir nur in der Hauptsaison von April bis Oktober das Objekt fest anmieten und vermieten, dann legen wir bei einem Gewinn von ca. 30.000 Euro. Also so ähnlich wie bei der anderen Finca. Angenommen, wir machen das jetzt mit beiden Objekten. Stell dir das mal vor. Dann machen wir in einer Hauptsaison mit zwei Objekten 60.000 Euro Gewinn. Was kannst du jetzt mit 60.000 Euro wiederum machen? Du kannst es investieren in weitere Einheiten, ja, im Rent-to-Rent-Modell in sonst irgendeinem Land, die dir vielleicht noch krasseren Cashflow geben oder kontinuierlich besseren Cashflow als die übers Jahr gesehen. Oder du kannst in ein neues Business investieren, du kannst in Immobilien investieren, du kannst in Aktien. Also du hast natürlich mit 60.000 Euro Cash, wo du ja danach dieses Objekt wieder komplett abgibst und du einfach nur mit diesem Gewinn rausgehst.
eine gute Grundlage, um wieder weiter Geld zu investieren. Also an sich gar nicht mal so schlecht. Ich kann dir Stand jetzt noch nicht sagen, was wir konkret machen werden, welchen Deal wir sichern werden, ob wir einen von diesen Deals sichern werden. Aber genau dafür ist ja auch die Drei-Länder-Challenge da, dass wir dich am Geschehen teilhaben lassen können, dass du mitfiebern kannst und vor allen Dingen, dass wir dir zeigen, wie du denn in den jeweiligen Ländern dann auch am besten mit welchem Case ein Business mit Ferienwohnungen oder Ferienhäusern aufbauen kannst. Deswegen, es bleibt spannend. Wir werden dich auch in den nächsten Wochen hier weiter mitnehmen auf Mallorca. Und wenn du wissen möchtest, wie die ganze Sache hier ausgeht und natürlich auch gut vorbereitet sein möchtest, wenn du hier mal einen Business Case in der Art aufbauen möchtest, dann bleib unbedingt dran. Auch werden wir in den nächsten Wochen verkünden, in welche anderen Länder wir dieses Jahr noch gehen, um dort zu starten. Und deshalb bleib unbedingt dran. Empfehle gerne diesen YouTube-Kanal Menschen, die sich auch mit der Kurzzeitvermietung, mit der Ferienwohnungsvermietung, wo auch immer auf der Welt was aufbauen möchten und für die das interessant ist. Folg mir, falls du es noch nicht machst und aktiviere die Glocke. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuschauen.
Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.